Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Andreas Noll im Studio, herzlich willkommen. Die äthiopische Führung spricht bereits von der Endphase der Kämpfe um die Region Tigray. Doch Frieden in Äthiopien wird es wohl so schnell nicht geben. Wir sprechen gleich darüber mit einem Beobachter in Addis Abeba. Schauen danach nach Israel, wo die Regierung die letzten Wochen von US-Präsident Trump nutzt, um umstrittene Siedlungsprojekte zu forcieren. Polizeigewalt in Nigeria ist ebenfalls ein Thema in dieser Sendung und die düsteren Perspektiven der Frauen in Afghanistan nach dem Abzug der westlichen Truppen. Weil die Informationsverbindungen gekappt sind, ist es schwierig, unabhängige Berichte über die Lage in der äthiopischen Tigray-Region zu erhalten. Doch die Regierung in Addis Abeba gibt sich siegessicher. Die Truppen stünden bereits 50 Kilometer vor Mekelle, der Hauptstadt Tigrays. Man werde die Stadt in den kommenden Tagen einnehmen und damit die Kontrolle über die Region sicherstellen. Die Besetzung Mekelles wäre zwar keine Garantie für das Ende des Bürgerkriegs, aber sie würde die Position von Regierungschef Abiy Ahmed deutlich stärken. Für viele überraschend hatte der Friedensnobelpreisträger des vergangenen Jahres die Regierungstruppen Anfang November in Richtung Norden in Marsch gesetzt. Ich habe vor der Sendung mit Michael Tröster von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Addis Abeba über diesen Konflikt gesprochen und ihn zunächst gefragt, wer die Verantwortung dafür trägt.
Die Gründe dafür sind, denke ich, sehr vielschichtig und auch die Frage nach der Verantwortung und nach dem Warum, die werden hier sehr kontrovers diskutiert. Ich würde sagen, im Kern geht es um einen Machtkampf zwischen der alten Elite und den Kräften der neuen Regierung. Man muss sehen, die TPLF hat knapp 30 Jahre zentrale Positionen innerhalb des Regimes besetzt und sie war auch für dessen ideologisches Fundament eine treibende Kraft. Die Elite der TPLF hat sich auch in Addis Abeba in dieser Zeit ökonomisch eine relativ komfortable Ausgangssituation geschaffen. Das heißt, sie hatte mit dem Machtwechsel nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch viel zu verlieren. Und Abiy hat diesen Einfluss mit seiner Amtsübernahme klar zurückgedreht und die TPLF hat das nie wirklich akzeptiert und beansprucht weiterhin die einzig richtige politische Vertretung für das Land zu sein. Und im Kern scheint es ihr mit den aktuellen militärischen Interventionen um eine Destabilisierung der Regierung Abiy zu gehen und auch um eine Diskreditierung seiner Person mit dem Ziel, ihn zu schwächen und vermutlich so das frühzeitige Ende seiner Amtszeit herbeizuführen. Es prallen aber in dem Konflikt, denke ich, auch unterschiedliche Ansätze aufeinander, wie Äthiopien als Staat zukünftig aufgebaut und geführt werden soll. Die TPLF hat in ihrer Zeit die Idee eines sogenannten ethnischen Föderalismus, nicht nur in die Verfassung, sondern über die Jahre auch tief in den Köpfen der Menschen verankert. Das heißt, ein System, das den Zuschnitt der Regionen innerhalb Äthiopiens anhand ethnischer Grenzen und Zugehörigkeiten ausrichtet. Und Abiy hat zwar dieses föderale System als solches nie in Frage gestellt, aber doch das Wohl des gesamten Landes in den Blick genommen und eher von Äthiopien als Ganzes als von einzelnen ethnischen Gruppen gesprochen.
Abiy hat im vergangenen Jahr ja immerhin den Friedensnobelpreis bekommen. Kann man das sagen, hat er jetzt plötzlich seinen politischen Kompass verloren oder gab es am Ende keine realpolitische Alternative für ihn, als jetzt die Soldaten in Marsch zu setzen?
Ich glaube, die Kritik an seiner Rolle ist nicht immer gerechtfertigt. Abiy hat in der Vergangenheit immer wieder die Hand auch zur TPLF hin ausgestreckt. Da gab es viele Angebote und Zusagen, was auch zum Beispiel das Behalten alter Privilegien angeht. Und das hat er verbunden mit der Einladung und auch der Aufforderung, sich tief in den Reformprozess einzubringen. Das hat Abiy im Übrigen auch scharfe Kritik aus der eigenen Bevölkerung eingebracht. Bei der Frage nach Optionen, die er hatte, muss man, denke ich, auch sehen, seit seiner Amtsübernahme 2018 brodelt es in vielen Teilen Äthiopiens. Es gibt zahlreiche politisch wie militärische gefährliche Gruppen im Land, die das zerbrechliche Staatsgebilde in seiner derzeitigen Form in Frage stellen und auch herausfordern. In der Folge gab es auch immer wieder Berichte über ethnisch motivierte Vertreibungen, Gewalt und Tote aus den unterschiedlichen Landesteilen. Und die schwierige Frage für Abiy ist daher, wie sich in einer solchen Situation ein Auseinanderbrechen des Landes verhindern lässt. Was er, denke ich, mit der aktuellen Operation ein Stück weit vermeiden wollte, war, mit einer, sagen wir, zu nachlässigen Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen in Tigray einen Präzedenzfall zu schaffen, den auch andere Gruppen als eine Einladung hätten verstehen können, nach dem Motto, wenn ich meine Forderungen nur ausreichend robust vortrage, kann ich Zugeständnisse erwirken. Und grundsätzlich denke ich, ist es aus Sicht der Regierung legitim, wieder ein staatliches Gewaltmonopol im Land herstellen zu wollen, nicht zuletzt auch, um die Sicherheit der eigenen und der gesamten Bevölkerung zu gewährleisten und sie vor gewaltsamen Übergriffen anderer ethnischer Gruppen zu schützen. Es gibt auf beiden Seiten eine Verantwortung für den Konflikt und vielleicht wäre mehr Geduld auf beiden Seiten wünschenswert gewesen. Aber wie Sie sagten, realpolitisch vielleicht nicht unbedingt realistisch, noch eine friedliche Lösung zu finden.
Sie haben humanitäre Fragen angedeutet. Wie groß ist das Flüchtlingsproblem, das dieser Bürgerkrieg ausgelöst hat? Und wie gut sind die Nachbarstaaten auf die Aufnahme zehntausender Menschen vorbereitet?
Also aktuell betrifft die Flüchtlingsproblematik, denke ich, vor allem den angrenzenden Sudan. Und für dieses Land ist es eine enorme Herausforderung. Der Sudan hatte schon vor Ausbruch dieses Konflikts etwa 1 Million Flüchtlinge. Nun kommen täglich zwischen 3.000 und 4.000 Menschen aus Äthiopien und Sudan an. Schon jetzt sind über 40.000 Flüchtlinge vor Ort, die teilweise sich mit nichts auf den Händen auf den Weg machen müssen und an der Grenze anlanden. Ich denke mal, der Sudan wurde von dieser dramatischen Situation vollkommen überrascht. Und noch gibt es in dieser sehr strukturschwachen Region noch keine hinreichenden Möglichkeiten, sofort alle Menschen direkt beim Eintreffen angemessen zu versorgen. Aber solche Strukturen befinden sich im Aufbau und dafür gibt es auch einen großen Bedarf an internationaler Unterstützung.
Hier sprechen wir über Möglichkeiten, wie man die Krise lösen kann. Äthiopien selbst ist ein Schwergewicht in der Afrikanischen Union. Es ist das zweitbevölkerungsreichste Land Afrikas. Die Afrikanische Union hat ihren Hauptsitz in Addis Abeba. Kann die Union hier in dem Konflikt trotzdem vermitteln?
Also die Afrikanische Union hat sich sehr proaktiv ins Spiel gebracht und hat auch ein Team von wirklich 3 hochrangigen und renommierten Persönlichkeiten ins Spiel gebracht, um in dem Konflikt zu vermitteln. Der Premierminister hat zwar mit deutlichen Worten sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten verbeten, er hat aber nach meiner Kenntnis ausgeschlossen, dass man eine vermittelnde Rolle der EU auch grundsätzlich vorstellen kann. Er hat allerdings gesagt, dass der Zeitpunkt für solche Gespräche noch nicht gekommen ist. Und wenn, dann will er diese wohl aus einer Position der Stärke herausführen und vorher Fakten schaffen. Er hat sich am Freitagvormittag mit diesem Sondergesandten zu ersten Gesprächen getroffen. Und ich denke auch, das ist ein grundsätzlich positives Zeichen. Allerdings sehe ich zur Stimme nicht, dass die Anwesenheiten, auch die Nominierung dieser Gruppe von Eminent Persons den militärischen Verlauf zunächst grundsätzlich ändern wird. Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, aber gut, diese Struktur oder eine solche Gruppe für die Zeit nach Abklingen militärischer Kampfhandlungen sozusagen auf Standby zu haben, wenn es einen Raum für Vermittlung gibt. Und ich denke, dass das die Afrikanische Union, wie sie sich ins Spiel gebracht hat und auch den Ansatz, den sie mit diesem sehr starken Team eingesetzt hat, dass das wahrscheinlich einer der vielversprechendsten Ansätze ist für internationale Vermittlung und Mediation.
Der Zeitpunkt ist jetzt noch nicht gekommen, sagen Sie. Gehen Sie davon aus, dass dieser Krieg eine eher kurze Episode bleiben wird oder könnte er die ganze Region dauerhaft weiter destabilisieren?
Also ich denke, man kann sagen, je länger die militärische Auseinandersetzung dauert, desto mehr steigt diese Gefahr, dass es auch auf andere angrenzende Länder und die Region überspringt. Wir sehen ja jetzt schon erste Anzeichen, was die Kampfhandlungen für die Region bedeuten. Äthiopien hat sich als größter Truppensteller bereits einen Teil seiner Streitkräfte auf einer AU-Mission in Somalia abgezogen, mit allen Konsequenzen für die weitere Stabilisierung Somalias und auch für ein robustes Vorgehen gegen die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab. Weiterhin haben wir schon Angriffe der TPLF-geführten Kräfte auf den Flughafen der Hauptstadt Eritrea gesehen, auf die Eritrea allerdings, denke ich, mit Rücksicht auf Abiy noch nicht mit Vergeltungsschlägen reagiert hat. Die Flüchtlingssituation haben wir angesprochen. Was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, je länger dieser Krieg dauert, desto mehr wachsen auch die Risiken, dass in anderen Teilen Äthiopien selbst ein Machtvakuum entsteht. Und schon jetzt beobachten wir Aufnahmen von gewaltsamen Übergriffen paramilitärischer Gruppen, zum Beispiel im Süden des Landes. Und auch eine solche Zunahme dürfte in anderen Landesteilen nicht mehr länger auf sich warten lassen.
Der kriegerische Konflikt zwischen der Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF und der äthiopischen Regierung. Einschätzung dazu waren das von Michael Tröster von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Addis Abeba. So viele Fakten wie möglich schaffen vor der Amtsübergabe in Washington am 20. Januar. Das ist die Devise von US-Präsident Donald Trump. aber wohl auch von einem seiner wichtigsten Verbündeten, Benjamin Netanyahu. Der israelische Regierungschef kann machtpolitisch die Kritik der Europäischen Union ignorieren weitgehend, aber er kann kaum gegen die Interessen Washingtons regieren. 4 Jahre lang hat die US-Regierung Netanyahu weitgehend freie Hand gelassen. Das dürfte sich unter Trumps Nachfolger Joe Biden ändern. Die Konsequenz: die israelische Regierung hat den Bau und Ausbau von Siedlungen zuletzt enorm beschleunigt. Gerade in besonders umstrittenen Orten, wie unser Korrespondent Benjamin Hammer berichtet.
Auch in diesen Wochen wird in Ramat Shlomo weitergebaut, wie diese Aufnahmen zeigen. Das israelische Viertel liegt in Ost-Jerusalem, ein Gebiet, das auch die Palästinenser als eigene künftige Hauptstadt beanspruchen. Ramat Shlomo dürfte dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden ein Begriff sein. 2010 besuchte Biden als Vizepräsident Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Und ausgerechnet während dieses Besuchs genehmigte Israel den umstrittenen Ausbau von Ramat Shlomo. Ein Affront. Biden äußerte damals deutliche Kritik. 10 Jahre später und knapp 2 Monate vor dem Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten wird Ramat Shlomo weiter ausgebaut. Israel hat in den letzten Wochen die Planung von Wohneinheiten an mehreren Orten in Ost-Jerusalem und im Westjordanland beschleunigt. Deshalb glauben Aktivisten wie Brian Reeves nicht mehr an Zufall. Reeves arbeitet für die israelische Organisation Peace Now.
We've been seeing since right before the US election.
Etwa einen Monat vor der US-Wahl und sicherlich auch seitdem klar ist, dass Trump gehen muss, sehen wir einen extremen Drang, neue Wohneinheiten in Siedlungen zu genehmigen. Wir sehen den Ausbau in Jerusalem, in Hebron und sehr tief im Westjordanland. Das Ziel ist ganz klar, so viele Fakten wie möglich zu schaffen vor Bidens Amtsantritt.
Clearly the agenda here is to get as much done as possible before Biden enters office.
Vor wenigen Wochen besuchten EU-Diplomatinnen und Diplomaten Givat Hamatos, ein Gebiet, das zwischen Jerusalem und Bethlehem liegt. Ihr Besuch wurde begleitet von lautstarken Protesten rechtsnationaler Israelis, die sich die Einmischung aus Europa verbitten. 20 Jahre lang hat Israel keine neue Siedlung in Ost-Jerusalem genehmigt. Nun, ausgerechnet vor dem Amtsantritt Joe Bidens, soll alles ganz schnell gehen. In Givat Hamatos wurde der Bau von 1250 Wohneinheiten ausgeschrieben. Die Frist endet in den Tagen von Bidens Amtsanführung. Dabei hätte eine Siedlung in dem Gebiet weitreichende Konsequenzen, warnt der palästinensische Politiker Mustafa Baghouti. Die israelischen Maßnahmen haben mehrere Ziele. Zunächst sollen Fakten geschaffen werden, bei denen eine US-Regierung unter Biden nicht mehr fordern kann, sie zurückzunehmen. Es geht außerdem darum, Jerusalem komplett zu isolieren, Bethlehem von Jerusalem zu trennen, den Norden des Westjordanlandes vom Süden. Es geht darum, zu verhindern, dass es einen unabhängigen palästinensischen Staat gibt. Israels Regierung bestreitet gar nicht, dass ein palästinensischer Staat mit voller Souveränität für sie nicht in Frage kommt. Israels Premier Netanyahu begründet das mit Sicherheitsbedenken, der Furcht, dass vom Westjordanland schwere Angriffe ausgehen könnten, wenn Israel das Gebiet nicht kontrolliert. Natürlich weiß auch Netanyahu um die enorme strategische Bedeutung der Gegend zwischen Jerusalem und Bethlehem. Anfang des Jahres sagte er: Wir verbinden Jerusalem, alle Teile eines vereinigten Jerusalems. Wir machen das auch gegen internationale Widerstände. Das macht mich sehr stolz und das sind gute Nachrichten für das gesamte Volk Israel. Benjamin Netanyahu macht keinen Hehl daraus, dass ihm Donald Trump als US-Präsident lieber ist als Joe Biden. Seine Gratulation zu Bidens Wahlsieg kam spät und fiel nüchtern aus. Das Titelfoto von Netanyahus Twitter-Account zeigt weiterhin ein Foto von ihm und Trump. Trotzdem weiß Netanyahu, ab Mitte Januar muss er mit Biden zusammenarbeiten. Vielleicht ist das der Grund, warum er sich zum beschleunigten Siedlungsbau in diesen Tagen nicht äußert. Sein Parteikollege Miki Zohar, Fraktionschef des Likud in der Knesset, ist da offener. Diese Wochen seien eine Gelegenheit, die nicht wiederkomme, eine Chance, den Griff auf das Land Israel zu festigen. Dass die US-Regierung recht großen Einfluss auf Entscheidungen der israelischen Regierung hat, bestreitet niemand. Unter Donald Trump waren die Freiheiten für Benjamin Netanyahu wohl so groß wie nie. Trumps Nahost-Team akzeptierte Siedlungen im besetzten Westjordanland nicht nur, es setzte sich auch explizit für sie ein. Unter Trump, sagt Brian Reeves von Peace Now, seien von Israel dreimal so viele Wohneinheiten in Siedlungen genehmigt worden wie unter Präsident Obama und Vizepräsident Biden. Dass die Regierung von Netanyahu in dieser Phase so schnell handelt, zeigt, dass sie glaubt, dass sie beim Thema Siedlungen Straffreiheit genießt, sagt Brian Reeves. Und dass ihre Handlungen auch unter Biden ohne Konsequenzen bleiben werden. Die Folgen der Entscheidungen der letzten Wochen, sagt der Mann von Peace Now, würden jahrelang sichtbar bleiben. Denn die nun genehmigten Häuser in israelischen Siedlungen würden unter Biden gebaut, nicht unter Trump. Die Chancen auf eine Zwei-Staaten-Lösung, so sieht es Brian Reeves, könnten in den nächsten 4 Jahren endgültig schwinden. Aus Sicht des Israelis mit US-amerikanischen Wurzeln gibt es ein weiteres Problem. Die Lösung des jahrzehntealten Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern stehe sehr weit unten auf der Prioritätenliste von Joe Biden.
Benjamin Netanyahu schafft Fakten im Siedlungsbau vor dem Regierungswechsel in Washington. Das waren Einschätzungen dazu von Benjamin Hammer. Dass in Nigeria im Oktober zehntausende Menschen mit der Forderung End SARS auf die Straße gegangen sind, hat nichts mit dem Coronavirus zu tun. SARS ist auch eine Abkürzung einer umstrittenen Spezialeinheit der Polizei, deren Mitgliedern Folter, Entführungen oder sogar Hinrichtungen vorgeworfen werden. Die nigerianische Führung löste die Einheit schließlich nach wochenlangen Massenprotesten auf. Ob dieser Schritt für das Problem der Polizeigewalt dauerhaft sensibilisiert hat, ist allerdings fraglich, wie Dunja Sadaki berichtet.
Über 80.000 Polizisten wurden in Nigeria gerade befördert. Darunter auch nach offiziellen Angaben 86 Mitglieder der umstrittenen und gerade erst aufgelösten Polizeispezialeinheit SARS. Die Beförderung kam für 16 von ihnen sogar posthum. Sie sollen während der sogenannten End-SARS-Proteste gestorben sein. Für Aktivist Hamzat Lawal, der mit Tausenden im Land wochenlang gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen ist, hält den Schritt für einen Fehler. Die Regierung sendet dadurch ein falsches Signal. Sie sagen der Polizei, wenn ihr was Falsches tut, kriegt ihr dafür auch noch einen Schulterklopfer. You get a pat on your back. Die Massenprotestbewegung in Nigeria war Anfang Oktober wütend auf die Straße gegangen, nachdem ein Video in sozialen Netzwerken kursierte. Das zeigte, wie SARS-Beamte einen jungen Mann töteten. Schon seit Jahren steht die Polizeieinheit SARS am Pranger, wegen Korruption, Gewalt, Vergewaltigung und sogar Mord. Viele in der Protestbewegung haben kein Vertrauen in die Regierung, sagt Hamza Lawal, denn die Regierung habe auf die Proteste mit Repression reagiert. Es zeigt uns einfach, wir haben einen Mangel an Verantwortung und kein gut funktionierendes System, um Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Die Auflösung der umstrittenen Polizeieinheit SARS ließ die Proteste nicht abebben. Der schwerste Vorwurf an die Regierung: Das Militär soll in Nigerias Küstenstadt Lagos scharf auf Demonstrierende geschossen und Menschen so getötet haben. Die Regierung widerspricht. Jetzt läuft die versprochene Aufklärung. Bis zu einem Ergebnis dieser gerichtlichen Untersuchung hätte es keine Beförderung für Polizisten geben dürfen, findet Aktivist Hamza Lawal. Der nigerianische Sicherheitsexperte Jahuza Getso entgegnet, auch wenn keine kriminellen Polizisten befördert werden dürften, müsse Nigerias Polizei besser gestellt werden. Gerade weil durch schwer bewaffnete Banden und Terroristen Sicherheitskräfte immer wieder selbst Opfer von Attacken würden. Die Beförderung bei der Polizei sind wichtig, denn sie dienen der Motivation, dass sich auch die Ausstrahlung ändert. Denn Polizeibeamte sind schon seit langem frustriert. frustriert. Ihnen fehlt Training, eine gute Ausbildung und Ausstattung. Tatsächlich ist das auch eine Forderung der Protestbewegung. Sie will eine umfassende Reform für die Sicherheitskräfte, auch um die grassierende Korruption anzugehen und damit auch das staatliche System zu verändern. Die Bevölkerung habe kein Vertrauen in den Staat, nämlich, so Hamza Lawel, und das sei gefährlich. In manchen Gemeinden und Dörfern ist der einzige Kontakt mit dem Staat und der Regierung für die Menschen die Polizei. Und jede Woche, jeden Markttag sehen sie Polizisten Geld eintreiben. Manche denken, das wären wöchentliche Steuern, aber es ist Erpressung. Hamza Lawel sagt, er und andere Aktivisten würden die versprochene Aufklärung der Regierung genau beobachten. Die Protestbewegung werde aber erst ruhen, wenn ihr Ziel erreicht sei.
And police brutality.
Setzt Polizeibrutalität ein Ende und bringt die kriminellen Polizisten vor Gericht.
Polizeigewalt in Nigeria, die Beförderung zehntausender Polizisten löst die Debatte wieder auf, Dunja Sadaki berichtete. Als die UN-Sondergesandte für Afghanistan in dieser Woche in Genf bei einer Geberkonferenz weitere Milliardenhilfen für Afghanistan verkünden konnte, da machte Deborah Lyons auch klar, was die internationale Gemeinschaft von den Afghanen erwartet. Keine Rückschritte nämlich.
Afghanistan must move forward, not backwards.
Ob das Land aber wirklich nun dauerhaft voranschreiten kann, das werden erst die Ergebnisse der Friedensgespräche mit den Taliban zeigen, die derzeit in Doha stattfinden. Vor allem die in den vergangenen Jahren mühsam erkämpften Rechte der Frauen stehen wieder zur Disposition. Bernd Musch-Borowska über die Lebenswirklichkeit der Frauen in Afghanistan.
Auf einem aufgewühlten Gelände am Stadtrand von Kabul ziehen einige Motocross-Fahrer ihre Runden. Unter ihnen auch eine junge Frau, die 16-jährige Negin Afshar. Wenn Negin in schwarzem Leder-Outfit mit ihrer Geländemaschine Sprünge über die staubige Piste macht, ist sie von den männlichen Mitgliedern des afghanischen Motocross-Teams nicht zu unterscheiden. Ich sah die Jungs hier beim Motorradfahren und dachte, das mache ich auch. Ich wollte allen Mädchen und Frauen in Afghanistan zeigen, dass wir das auch können. Die zunehmende Präsenz von Frauen in Bereichen, die früher den afghanischen Männern vorbehalten waren, ist nicht nur den Taliban ein Dorn im Auge. Trotz der Errungenschaften der vergangenen Jahre ist Afghanistan noch eine sehr traditionelle Gesellschaft. Es sei nicht leicht, klagt Negins Mutter, Frishta Afshar. Natürlich sind wir besorgt. Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen, wenn eine Frau an so einer Sportart teilnimmt. Manche Leute sind total dagegen, andere finden das gut. Ende September erzielten die Frauen in Afghanistan beim Kampf um ihre Rechte einen bedeutenden Erfolg. So kann künftig neben dem Namen des Vaters auch der Name der Mutter im Ausweis und anderen offiziellen Dokumenten eingetragen werden. Die 28 Jahre alte Leila Osmani aus Herat hatte vor 3 Jahren unter dem Hashtag »Where is my name?« die Kampagne für die Namensnennung gestartet. Frauen in Afghanistan würden vieler Rechte beraubt, unter anderem des Grundrechts auf den eigenen Namen, sagte sie am Telefon. Eine Frau wird bei uns nur in Verbindung mit einem Mann definiert. Sie ist entweder die Mutter eines Mannes, seine Frau, seine Tochter oder seine Schwester. Und das beginnt schon im Alter von 7 oder 8 Jahren. Die Familienmitglieder tun dann so, als wäre man unsichtbar. Junge Frauen verlieren dadurch ihr Selbstbewusstsein. Am Ende gehen sie eine Verbindung mit einem Mann ein und akzeptieren diese Form der Unterdrückung. Den Namen einer Frau in der Öffentlichkeit zu nennen, gilt in Afghanistan vielerorts Verdachts als Ehrverletzung. Auf Geburtsurkunden eines Kindes wird bislang nur der Name des Vaters eingetragen. Sogar bei der Hochzeit wird auf den Einladungskarten nur der Name des Bräutigams genannt und selbst auf Sterbeurkunden und auf Grabsteinen taucht der Name einer Frau nicht auf, sondern nur der Name des Mannes, der Verstorbenen. Nicht nur die Taliban, auch andere konservative Kreise in Afghanistan wollen diese Tradition erhalten. Sie habe seit dem Start ihrer Kampagne zahlreiche Drohungen erhalten, so Leila Osmani. Einmal hat mir jemand ein Foto von einem Mädchen aus Kandahar geschickt, dem die Haut vom Gesicht abgezogen worden war. Darunter stand, das werde auch mein Schicksal, wenn ich meine Kampagne nicht einstellte. Und auch die Taliban haben ihre Unzufriedenheit damit zum Ausdruck gebracht, dass auch der Name der Mutter in Dokumenten genannt werden soll. Ihr Sprecher Sabihullah Mujahid sagte, die Taliban würden das nicht akzeptieren. Während des Islamischen Emirats Afghanistan, das die Taliban von 1996 bis zu ihrem Sturz 2001 führten, durften Mädchen nur die Grundschule besuchen. Frauen durften nicht studieren und auch nicht außerhalb ihres Hauses arbeiten. Auf der Straße mussten sie sich vollständig unter einer Burka verhüllen. Doch in den vergangenen Jahren hat sich vieles verändert. Frauen in Afghanistan sind heute in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens präsent. In Politik und Wissenschaft, in der Wirtschaft, als Unternehmerinnen beispielsweise und auch bei den Sicherheitskräften und der Polizei. Die Taliban haben immer wieder bekräftigt, dass sie bereit seien, den Frauen ihre Rechte zuzugestehen. Allerdings müsse dies im Rahmen des islamischen Rechts geschehen, so Khairullah Khaykor in einem Interview mit dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera. Der frühere Guantanamo-Häftling ist jetzt Mitglied der Verhandlungsdelegation der Taliban. Bevor die Amerikaner in unser Land kamen, ging es den Frauen gut. Vor allem gab es keine Verbrechen während der Zeit der Taliban. Es gab kaum Fälle von sexueller Gewalt oder Belästigung gegen Frauen. Davon will der Westen nichts wissen. Die reden nur von Freiheit. Unsere Freiheit bewegt sich im Rahmen des islamischen Rechts. Die Fortschritte der vergangenen 19 Jahre würden bei den Verhandlungen in Doha nicht aufgegeben, versprach der Vorsitzende des Hohen Rates für Versöhnung, Abdullah Abdullah. Wie viele der heute geltenden Rechte der Frauen erhalten werden können, ist jedoch ungewiss. Die Taliban haben bislang mit den meisten ihrer Bedingungen für das Zustandekommen des innerafghanischen Dialogs Erfolg gehabt und werden versuchen, auch in allen anderen Streitfragen ihre Maximalforderungen durchzusetzen. Die Gefahr ist groß, dass am Ende die Rechte der Frauen dem wichtigen Ziel Frieden in Afghanistan untergeordnet werden könnten. Dabei hat die internationale Geberkonferenz, die für die nächsten 4 Jahre rund 12 Milliarden US-Dollar an finanzieller Hilfe für Afghanistan zugesagt hat, klare Bedingungen gestellt. Demokratie und Menschenrechte müssten erhalten werden, bekräftigte unter anderem der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der 1,2 Milliarden Euro von der Europäischen Union in Aussicht stellte. Jeder Versuch, wieder ein islamisches Emirat zu errichten, hätte direkte Auswirkungen auf unsere politische und finanzielle Unterstützung. Umfragen, die das US-Forschungsinstitut Gallup in den vergangenen Jahren in Afghanistan durchgeführt hat, haben ergeben, dass mehr als 47% der befragten Frauen das Land aus Sorge vor der Zukunft am liebsten verlassen würden. Die meisten, so hieß es, hätten Deutschland als bevorzugtes Ziel angegeben.
Kampf um mühsam erkämpfte Freiheiten. Zur Situation der Frauen in Afghanistan war das ein Beitrag von Bernd Musch-Borowska. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.